Good morning, Endoscopy.
Der Endo-Podcast mit Alexander Meining und Gästen.
Liebe Freundinnen und Freunde der Endoskopie, mein Name ist Alexander Meining. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge unseres Endo-Podcasts Good Morning Endoskopie von endoskopiecampus.de. Es wird in letzter Zeit viel gesprochen über die Ambulantisierung in der Gastroenterologie, welche natürlich auch im Speziellen die Endoskopie betrifft. Bisher wird jedoch viel darüber gesprochen, welche Auswirkungen diese Ambulantisierung auf den Krankenhausbereich hat und weniger auf die niedergelassenen Kollegen in der gastroenterologischen Schwerpunktpraxis. Und deswegen lautet das Thema heute: Ambulantisierung in der Gastroenterologie, Endoskopie, Perspektive aus Sicht einer gastroenterologischen Schwerpunktpraxis. Und den Gast, den ich hierzu herzlich begrüßen darf, ist der Leo Ludwig. Hallo Leo, grüß dich, herzlich willkommen.
Hallo Alex.
Und er ist eigentlich prädisponiert, mir dazu Auskunft zu geben. Er ist unter anderem auch zweiter Vorsitzender im Bund der niedergelassenen Gastroenterologen in Deutschland. Aber er kennt auch beide Bereiche ganz gut. Leo, wenn du dich vielleicht kurz mal vorstellen kannst, was du so bisher in deiner beruflichen Tätigkeit alles so erlebt hast oder beziehungsweise wo du schon überall tätig warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung und gerne komme ich dem nach. Begonnen habe ich meine gastroenterologische Ausbildung in Ulm. Haben wir eine gemeinsame Zeit gehabt am Klinikum rechts der Isar. Das war dann sozusagen für den endoskopischen Feinschliff. Und bin dann vor 14 Jahren knapp von München wieder weg, zurück in die Heimat sozusagen, und habe mich niedergelassen in einer gastroenterologischen Schwerpunktpraxis. Von Anfang an zu zweit, und das ist der Stand der Dinge. Wir sind einmal umgezogen mittlerweile, aber sind eben als Grundversorger in der Gastroenterologie in einer Zweierpraxis tätig.
Und ihr habt jetzt sozusagen diesen klassischen Weg gewählt, dass ihr einen Sitz gekauft habt oder beziehungsweise übernommen habt, nicht gekauft habt. Und letztendlich jetzt so diesen klassischen Schwerpunktpraxis, wie er in Deutschland typisch ist, also eine Niederlassung als Facharzt.
Ja.
Du hast aber auch Erfahrung gesammelt als Belegarzt in einem kleineren Haus für eine gewisse Zeit.
Genau, das war die erste Station meiner Tätigkeit in der ambulanten Praxis in Langenau bei Ulm. Dort bin ich als Belegarzt tätig gewesen, bin eigentlich noch immer als Belegarzt tätig, aber aufgrund der räumlichen Distanz ist die belegärztliche Behandlung in der Realität dann jetzt selten geworden.
Gut, wir fangen vielleicht mal an. Wir haben in Deutschland ein Ambulantisierungsgesetz, nenne ich es jetzt mal so, mit dem Hintergrund, dass wir in Deutschland die meisten stationären Aufenthalte in ganz Europa haben. Wir sind da absolute Spitze. Wir haben die meisten Krankenhausbetten auf die Bevölkerung bezogen in ganz Europa. Und bei uns werden viele, viele Eingriffe in der Endoskopie nicht ambulant durchgeführt. Und zwar aus dem Grund, nicht weil man es jetzt in der Praxis nicht kann. Da ist die Expertise sicherlich auch vorhanden. Das kannst du besser beurteilen als ich, sondern weil wir es einfach sonst nicht kostendeckend machen können. Jetzt, was habe ich ja schon gesagt, für die Kliniken wird sich dadurch viel ändern, dass viel mehr in den ambulanten Bereich kommt. Was wird denn das für die Praxis bedeuten? Würde das eventuell für euch bedeuten, dass nun zusätzliche Konkurrenz entsteht, dass vielleicht auch irgendwann mal die Vorsorgekoloskopie zum Beispiel jetzt auch in einem kleineren Krankenhaus ambulant durchgeführt werden könnte?
Das gibt's ja tatsächlich heute schon, aber ich glaube, weil vom Grundsatz der Ambulantisierungsidee ist es eine für uns überhaupt nicht problematische Situation, denn diese Ambulantisierung folgt ja einer Notwendigkeit und deckt klar auf, dass Klinikstrukturen bestehen, die genutzt werden, um stationäre Überwachung nach größeren Eingriffen, endoskopischen Eingriffen durchzuführen, wohingegen diese Eingriffe im ambulanten Setting nicht gemacht werden, weil dafür keine Vergütung vorgesehen ist oder keine auskömmliche Vergütung besteht. Wird man an diesem Tatbestand etwas ändern, glaube ich, ergeben sich sinnvolle Neuerungen, denn wenn es medizinisch nicht geboten ist, eine lange stationäre Überwachung zu machen, kann man diese Eingriffe natürlich klaglos und schadlos auch ambulant durchführen, was die Sache vereinfacht und billiger werden lässt.
Jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel. Also wir reden ja häufig darüber, jetzt über die Koloskopie und jetzt zum Beispiel Polypektomie, weil das vielleicht auch so, was die Zahlen betrifft, das größte Geschäft ist. Jetzt weiß ich natürlich auch, was die technischen Möglichkeiten besteht, jetzt auch von dir, dass das absolut überhaupt kein Problem ist. Aber dass ihr in der Praxis, wenn nun dann doch ein größerer Polyp festgestellt wird, eher dann doch dazu neigt manchmal, oder du vielleicht weniger als andere, aber doch, sage ich mal, der Großteil dazu neigt, dass man sagt, das muss jetzt stationär gemacht werden. Das ist natürlich schlecht auch für den Patienten dahingehend, weil er nochmal gespült werden muss. Aber das ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch das Kernproblem, was jetzt verhindert werden soll. Bedeutet das dann nun im Umkehrschluss, dass jede Vorsorgekoloskopie dann letztendlich auch nur mehr durchgeführt werden kann, wenn die entsprechenden Polypen dann auch gleich abgetragen werden können?
Das ist ja eigentlich gängiges Prinzip und sollte die Regel sein, dass man bis auf technisch unlösbare Aufgaben alles in einem Guss erledigt als niedergelassener Arzt, der die Koloskopie durchführt.
Und wenn der Polyp größer ist?
Muss man sich entweder die Zeit nehmen und tatsächlich in den sauren Apfel beißen. Das ist aber eine Frage des eigenen Anspruchs und eine Frage auch der Konstellation. Oder man muss eine Situation schaffen, das ist die Perspektive, in der man solche Polypen dann eben in eigener Regie, aber mit der Möglichkeit einer anschließenden Überwachung abträgt. Oder, und das ist die weitere Perspektive, es werden Strukturen entstehen, in denen aufgrund einer adäquaten Vergütung für diese Nachüberwachung eben im ambulanten Kontext solche Eingriffe zu erbringen sind. Dann nämlich, wenn niedergelassene Kollegen in der Lage sind, sich zusammenzutun und eine Überwachung in eigener Regie zu organisieren.
Also ich habe jetzt zwei Sachen schon mal rausgehört. Das eine ist zusammenzutun und das andere ist die Überwachung. Also das bedingt ja zweierlei Sachen. Zum einen müsste man da letztendlich Anschluss haben, und zwar für jede Praxis im weitesten Sinne, die koloskopiert oder endoskopiert, dass auch eine Überwachung gewährleistet ist. Also irgendwo Belegbetten oder auch kleinere Häuser, die dann vielleicht zu Überwachungseinheiten werden. Und wie du selber auch schon sagtest, man müsste sich zusammentun. Heißt denn das jetzt im Umkehrschluss, ich will da so ein bisschen kritisch nachbohren, dass diese klassischen 1 bis 2 Personen Facharztpraxen nicht mehr in dieser Art und Weise weiter bestehen werden können?
Das will ich so nicht formulieren und kann es auch nicht prognostizieren, aber ich bin sicher, dass größere Einheiten erforderlich sind für die Abbildung des Leistungsspektrums, das man von uns erwartet. Und auf welchem Weg das geschieht, ob Einzelpraxen in Anlehnung an eine Klinik operieren, also tatsächlich im Wortsinn operieren, oder ob es Assoziationen gibt, die mehrere Praxen umfassen, wo man sich dann in Anführungszeichen die Nachtdienste aufteilt. Das ist ja das, worum es im Kern geht.
Richtiger.
Einfach zur Verfügung zu stehen, falls in der Nacht etwas ist, falls eine Nachblutung auftritt. Wir haben einen sehr direkten und sehr engen Kontakt zu unseren Patienten. Das ist viel enger als in der Klinik. Und die wissen auch ganz genau, wen man anruft und wo man anruft. Und ich denke, das zu organisieren ist nicht die Schwierigkeit, sondern es muss sich auf ausreichend Köpfe verteilen.
Ich habe ja auch ein bisschen recherchiert in der Vorbereitung für den Podcast und ich habe unter anderem auch gelesen von einer Sprecherin der Ersatzkassen, war das, glaube ich, und da gab es so ein paar schöne Stichworte, wo ich dich auch mal ganz gerne dazu fragen würde. Hier steht zum Beispiel, wir wünschen eine solidarische Patientenversorgung statt einer sektoralen Besitzstandswahrung.
Klingt gut.
Klingt gut. Heißt aber auch, um nochmal zurückzukommen, ich gebe nicht locker, dass die klassische Praxis mit dem Sitz nicht mehr in der Art und Weise dann gefördert wird.
Ich weiß nicht, es liegt ja vieles dann an der räumlichen Ausgestaltung. Nehmen wir an, es gibt ein großes Ärztezentrum, Ärztehaus, in dem ein Operationssaal, beispielsweise so ein Modell habe ich vor Augen, durch die Anästhesisten betrieben und unterhalten wird, eben als Dienstleistung für mehrere operativ tätige niedergelassene Ärzte, die sich alle in diesem Haus befinden, dann wäre im nächsten Schritt denkbar, die anschließende Behandlung in eigener Regie zu organisieren. Und das kann eine Einzelpraxis, wenn sie sich dort andockt, in Anführungszeichen, genauso wie eine größere Praxis.
Also das ist, glaube ich, auch durchaus so gewünscht, weil was ich nämlich noch gelesen habe, und das entspricht dem, was du so sagst, dass letztendlich man versuchen möchte, so eine Art Praxisklinik zu schaffen, möglicherweise auch schon mit integriert den Allgemeinärzten oder hausärztlich tätigen Allgemeinmedizinern und das Ganze noch mit einer sogenannten, wie es auf Neudeutsch heißt, 24/7 Bereitschaftsüberwachungsmöglichkeit. Das ist aber dann nicht mehr möglich in der Räumlichkeit, wo ich einen Koloskopieraum habe und vielleicht noch ein Ultraschallgerät und noch einen Besprechungsraum. Dann geht es natürlich nicht mehr. Ne?
Ja.
Heißt es denn auf der anderen Seite, und das ist ja vielleicht auch so eine Entwicklung, wo ich dich noch ganz gerne dazu fragen würde, wir müssen ja auch so ein bisschen an den Nachwuchs denken. Und ich weiß jetzt nicht, ob es schwierig ist oder ob es leicht ist. Ich habe so gehört, es ist gar nicht mehr so einfach, jemanden zu finden, der bereit ist, eine Praxis zu übernehmen, einschließlich des gesamten finanziellen Risikos, das damit reinkommt. Geht vielleicht auch die Tendenz jetzt im niedergelassenen Sektor auch mehr in die Richtung, dass man sagt, man macht größere Praxiskliniken und die Fachärzte sind dann auch Angestellte, ähnlich jetzt wie bei einem Klinikbetreiber, einem typischen oder gängigen Großklinikum in Anführungszeichen?
Diese Tendenz ist ja eindeutig zu spüren, ist ja auch von Herrn Lauterbach schon aufgegriffen worden, weil viel Kapital in ambulante Strukturen mittlerweile investiert wird, mit dem Ziel natürlich, rentabel, profitabel zu arbeiten. Das sind dann angestellte Ärzte. Mein Wunsch wäre, einen größeren Teil der ambulanten Medizin in eigener Regie zu behalten. Welche Geschäftsform, welches Modell dafür das geeignetste ist, werden die nächsten Jahre zeigen. Ich halte genossenschaftlich organisierte Strukturen hier für einen ganz sinnvollen oder erwägenswerten Ansatz, weil er eben Berufsausübung in selbstständiger Praxis erlaubt. Und das ist, glaube ich, ein wesentliches Merkmal unserer Leistungsfähigkeit und unserer Qualität. Und die möchte ich nicht missen. Und ich hoffe, wir werden auf lange Sicht neben den durchaus interessanten Modellen von Kapitalinvestoren da bestehen können.
Also genossenschaftliche Modelle heißt, dass sich mehr oder weniger mehrere Ärzte zusammenschließen, die möglicherweise auch unterschiedliche Fachärzte sein können, zusätzlich auch Allgemeinmediziner und die dann mehr oder weniger sich die Räumlichkeiten teilen, das gesamte nichtärztliche Personal und so weiter. Ja. Und das Ganze so Art als Kleinbetrieb führen, das kann man so sagen. Du hattest kurz mal erwähnt, Investoren. Das ist natürlich auch was, wo bei vielen gleich die rote Lampe losgeht, ja, weil man natürlich dann sich denkt, naja, da geht's jetzt wieder nur ums Profitmachen und dann geht's nur darum, dass sozusagen das System leer gesaugt wird, wo es denn nur geht und vielleicht die Ärzte oder letztendlich dann im schlimmsten Fall auch der Patient so ein bisschen auf der Strecke bleibt. Ist das übertrieben oder liegt da vielleicht auch eine Chance, andersrum gesehen?
Ich denke, in der Konkurrenz, die das Geschäft belebt, liegt die Chance. Und ich glaube, dass viele verschiedene Modelle erprobt werden müssen an dieser Stelle. Und ich habe keine Scheu vor Investoren auf diesem Markt. Es braucht aber Regeln natürlich. Und was die Investoren in Anführungszeichen sicherlich erfahren werden, ist, dass es nicht so einfach ist, unter diesen Leistungskriterien und Gesichtspunkten mit Angestellten zu arbeiten. Denn im Moment ist das Bild ja geprägt von der Selbstständigkeit, der beruflichen.
Jetzt haben wir schon gesagt mit dem Nachwuchs. Wie nimmt ihr das denn beim BNG so wahr? Was denn so die Trends sind jetzt, was die Niederlassung betrifft? Wollen die jüngeren Kollegen eher so Praxen übernehmen, auch in eigenständiger, unternehmerischer, in Anführungszeichen, Regie? Oder tendiert man doch eher in so ein Modell, dass man sagt, naja, vielleicht nur 4 Tage in der Woche oder auch familienadaptiert, nur 50% und das Ganze als angestellter Arzt? Was ist denn so die, was sind die Trends deiner Meinung nach oder seitens des BNGs?
Selbstverständlich ist der BNG oder sind die Gastroenterologen von diesem Trend nicht verschont und nicht ausgenommen, dass junge Kollegen lieber eine planbarere Arbeits- und Lebenszeit eben haben und dass die Neigung, sich zu verschulden und ins Risiko zu gehen, geringer wird. Das ist natürlich auch eine Frage der Perspektiven.
Ist das, sag ich mal, ein Problem für das Gesundheitswesen oder ist das was, womit man einfach sich halt dann anpassen muss?
Ich wage die Behauptung, dass es zum Problem werden kann, wenn der Anteil an freiberuflich selbstständig Tätigen zu gering wird.
Jetzt musst du aber erklären, warum. Und ich hake auch gleich nochmal nach mit einem anderen. Ich weiß nicht, ob es ein Argument ist, aber ich hatte neulich einen Gast aus den Niederlanden, der Joost Rent, und der hat gesagt, Fachärzte gibt es in den Niederlanden nur am Klinikum. Niedergelassene sind nur allgemein Ärzte, praktische Ärzte, die sozusagen diese Gatekeeper-Funktion haben.
Die Geschichte der Abschaffung der sogenannten doppelten Facharztschiene ist ja ein, aus meiner Sicht sage ich auch mal plakativ, ein Ladenhüter. Das wird schon seit Jahrzehnten propagiert und gefordert. Ich glaube, dass das genau im Kontrast steht zu dem Ansatz, den man im Gesundheitsministerium gegenwärtig verfolgt, weil man eben gemerkt hat, ambulante Medizin ist günstiger und ambulante Medizin in Deutschland ist geprägt und getragen von beruflicher Selbstständigkeit und auch nur deshalb so leistungsfähig, wie sie ist. Mhm. Ich glaube, dass daran diese Erkenntnis wird greifen.
Leistungsfähig, weil es in die eigene Tasche, man arbeitet in die eigene Tasche sozusagen, wenn man das so
schlussfolgern.
Ja.
Auf sein eigenes Risiko.
Gut, also das ist ja interessant. Also ich nehme jetzt, fasse jetzt mal so ein bisschen zusammen, also weiter mehr oder weniger das unternehmerische Risiko, also auch eigenständig arbeiten, auch eigenständig planen, aber im Zusammenschluss mit anderen Kollegen, die das Gleiche denken, im Sinne von Genossenschaften, weil man mehr oder weniger auch die Möglichkeiten einer umfassenden Überwachung und auch Bereitschaftsdienste und auch letztendlich Abrechnung von auch komplexeren Eingriffen im Auge behalten muss. Kann man das so sagen?
Das ist die eine Seite, selbstverständlich. Und dem Ganzen muss natürlich zugrunde liegen eine adäquate Vergütung für die Leistung, die dann ja von uns erbracht wird, die zukünftig keine stationäre Leistung mehr ist. Das Wort Hybrid-DRG an dieser Stelle scheint mir ganz geeignet. Ja. Wie sie nachher gestaltet wird, ist was anderes, aber ein Bezahlungsmodell, das eben aus beiden Bereichen sich nähert, also inhaltlich und gedanklich, das einfach die Synthese schafft zwischen einer hochwertigen, ambulant erbrachten Leistung, die aber nicht mehr die ganzen Merkmale der stationären Leistung hat.
Ja, macht Sinn. Also überzeugt letztendlich und glaube ich, ist sicherlich auch ein lohnenswertes Modell. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal vielleicht aus Seiten der Kliniken nochmal gucken. Wie kann man sich denn das jetzt vorstellen? Es geht ja auch darum, was Ausbildung des Nachwuchs betrifft. Ausbildung kostet ja irgendwie auch Geld und bisher ist es ja so, dass die Ausbildung dann doch schwerpunktmäßig eher in den Kliniken durchgeführt wird. Was habt ihr denn da für Lösungen seitens des BNGs?
Also eine ungeheuer spannende Frage, die mittlerweile aber, glaube ich, auch schon ihren Niederschlag in den Ausbildungsordnungen gefunden hat. Konkret die Musterweiterbildungsordnung der Gastroenterologen von 2020 beinhaltet ja schon eine sehr viel höhere Zeit der Weiterbildung zum Gastroenterologen in der ambulanten Tätigkeit. Das heißt, die Möglichkeiten hier sind geöffnet. Der zweite Schritt ist die Ausbildung, die wir dann übernehmen, in viel stärkerem Umfang als bisher schon, muss natürlich vergütet werden. Mhm. Nicht üppig, aber sie muss kostendeckend sein. Denn man kann nicht, so wie in der Klinik ja auch, junge Ärzte ausbilden, ohne dass das bezahlt würde. Sie leisten was, aber man muss einfach eine Vergütung haben für die Ausbildung und dann wird das auch in der Praxis in gleicher Manier möglich sein, nicht in jeder, aber in den meisten, vor allem wenn es größere Einheiten werden, die ein sehr viel höheres Spektrum haben, wird es auch eine viel größere Attraktivität für junge Kollegen bieten. Ich habe durchaus den Eindruck, dass das schon jetzt ein Modell ist. Mhm. Noch nicht das Modell überhaupt, aber das beginnt zu greifen.
Leo, spannend. Wir sind schon fast jetzt auch am Ende von dem Podcast dieser angekommen, aber ich habe noch eine Frage an dich. Gehen wir nochmal ganz zurück zum Anfang. Du hast angefangen an der Uniklinik, warst dann Belegarzt in einem anderen Klinikum und hast jetzt die Praxis in Dornstadt. Was vermisst du denn? Oder andersrum gefragt, wo warst du denn am schönsten? Und sag ich mal, was hat dir am meisten Spaß gemacht? Oder was vermisst du denn in deiner jetzigen Tätigkeit? Oder ist alles wunderbar, so wie es ist?
Ich vermisse tatsächlich nichts. Ich hatte in der Ausbildungsphase oder in dem Ausbildungsabschnitt, in dem ich mich damals in München befunden hatte, das meiste profitiert von der endoskopischen Tätigkeit und Ausbildung, die ich dort erfahren habe. Das vermisse ich gedanklich, aber mir fehlt heute in der Niederlassung nichts und ich glaube, das ist ein Modell, das man jederzeit empfehlen kann und ich glaube, es ist auch ein Modell, das eine große Zukunft hat, weil immer mehr in diesem Modell erbracht wird, immer mehr an Leistung.
Also alles richtig gemacht?
Ich glaube, ja.
Und du bist ja auch Professor, das muss man ja auch sagen. Das ist der Professor Ludwig. Das heißt, du hast ja auch noch eine klassische universitäre Karriere hinter dir. Ja. Aber du sagst trotzdem rückblickend alles richtig gemacht.
Und ich finde es auch gut, eine gewisse Lehrverpflichtung an meiner Alma Mater noch zu haben. Auch das bereichert ganz bestimmt den Alltag. Auch wenn es anstrengend.
Naja gut, aber klasse. Also ich finde es super. Ich glaube, das war ein sehr, sehr, sehr schöner Podcast. Herzlichen Dank nochmal dafür, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Vielleicht bist du jetzt das Role Model, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, für den einen oder anderen, der so ein bisschen im Zweifel ist, wie sie oder er eine weite oder ihre weitere berufliche Zukunft gestalten kann oder sollte. Ich denke, was man schon sagen kann, gerade durch die Ambulantisierung wird der niedergelassene Sektor vielleicht wieder spannender oder interessanter. Das, glaube ich, nehmen wir jetzt alle so mit. Und die Modelle, die du uns erläutert hast, sind ja sicherlich auch spannend und wert es, weiterverfolgt zu werden. Lieber Leo, herzlichen Dank nochmal.
Herzlichen Dank dir.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffe ich, dass es auch gefallen hat. Wenn Sie Kommentare zu den Kommentaren von Herrn Professor Ludwig haben, dann zögern Sie nicht und schicken uns diese. Und ich freue mich auf ein Wiederhören mit Ihnen in 14 Tagen. Bis dann, auf Wiedersehen, Ihr Alexander Meining.
Wollen Sie mehr zu den angesprochenen Themen lesen? Besuchen Sie unsere Webseite www.endoscopy-campus.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, Instagram, Facebook und Twitter. Für Fragen und Anregungen zum Podcast senden Sie uns eine E-Mail an podcast@endoscopy-campus.com. Außerdem freuen wir uns auf Ihre Kommentare zu unseren Beiträgen in den sozialen Medien. Diskutieren Sie mit uns. Ihre Themen sind uns wichtig.